Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life, unserer ersten Folge im neuen Jahr 2023. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne, besinnliche Feiertage, seid gut ins neue Jahr gekommen und habt den podcastfreien Januar so gut es geht genossen, eben ohne Podcast. Jetzt ist es Februar, jetzt startet es quasi wieder voll los und gleich mit einem super spannendes Thema, eigentlich auch wie immer, aber ich glaube ein Thema, wo ihr jetzt schon wisst, aha, wir werden uns heute nämlich mit Epilepsie beschäftigen und ich denke, den meisten wird das schon mal ein Begriff sein. Mal gucken, was wir darüber heute so erfahren und ich freue mich, zwei Experten aus Münster hier zu Gast zu haben, Herrn Wolters und Herrn Kellinghaus. Vielen, vielen Dank, dass Sie zu Gast sind und ganz zu Beginn, ganz klassisch, das ändern wir auch in diesem Jahr nicht, würde ich sagen, stellen Sie sich doch gerne mal vor. Wer sind Sie? Habe ich schon ein bisschen vorgeteasert natürlich. Was machen Sie? Am besten wir beginnen mit Herrn Wolters. Hallo Herr Wolters.
Hallo Frau Schnoor, ich freue mich dabei zu sein. Mein Name ist Carsten Wolters. Ich stelle mich mal ein bisschen vor, vielleicht etwas über meinen Lebenslauf. Ich habe angewandte Mathematik mit Nebenfach Medizin an der RWTH in Aachen studiert. Bin da ein Jahr in einem Austauschprogramm gelandet und bin ein Jahr nach Lyon, nach Frankreich gegangen. Mein Physiologieprofessor in Aachen hat mir damals gesagt, er hätte ein EU-Projekt. Und in diesem EU-Projekt gibt es einen Hirnforscher, der ist angewandter Mathematiker und arbeitet in der Hirnforschung. Und wenn ich doch in Lyon wäre, dann sollte ich doch zu ihm gehen und eine Studienarbeit machen. Und dementsprechend bin ich dann an meiner Schule INSA de Lyon, bin ich dann an das INSEAM gegangen und habe diesen Professor dort getroffen. Er hat mir ein Thema gegeben, ich habe dieses Thema bearbeitet. Seitdem bin ich aktiv in diesem Bereich der Hirnforschung. Ich bin dann nach Aachen zurück, habe tatsächlich dort eine Gruppe gefunden, die auch ein aktives Forschungsprogramm hatte. Professor Buchner war der Neurologe. In seinem Institut und in seiner Klinik habe ich meine Diplomarbeit zu einer ähnlichen Thematik angefertigt. Dann habe ich mein Diplom gemacht in Aachen, bin dann ans Max-Planck-Institut, damals hießen die Max-Planck-Institut für neuropsychologische Forschung, nach Leipzig gegangen und habe zwischen diesem Max-Planck-Institut und dem ebenfalls neu gegründeten Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften meine Doktorarbeit angefertigt. Auch in diesem Bereich der Forschung. Wir haben da parallel auch ein EU-Projekt beantragt, wo ich auch mit beteiligt war, was dann tatsächlich auch genehmigt wurde von der EU. Und das Projekt hieß Symbio. Da haben wir eine große Software geschrieben. Diese Software haben wir immer weiter entwickelt. Das ist sozusagen unser Arbeitspferd geworden. Nach meiner Doktorarbeit bin ich dann ein Jahr in die USA gegangen, nach Utah, habe da meinen Postdoc gemacht und seit 2005 bin ich jetzt am Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse an der Universität Münster. Das Institut gehört zur medizinischen Fakultät, also zum Universitätsklinikum. Wir sind eher Methodiker an dem Institut, Physiker, Mathematiker, Ingenieure. Wir entwickeln Software für unsere Hardware. Die Hardware wird von Ingenieuren nicht in unserem Institut entwickelt. Und wir versuchen, das, was wir entwickeln, die Software, den Ärzten und Psychologen zur Verfügung zu stellen. Das ist vielleicht das Wichtigste zu meiner Person.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Und dann freue ich mich auf Sie, Herr Kellinghaus. Auch an Sie, hallo und vielen Dank, dass Sie da sind.
Ja, Frau Schnoor, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und will auch ein paar Worte zu mir sagen. Christoph Kellinghaus ist mein Name. Ich bin in Hamm-Westfalen geboren und aufgewachsen, habe nach dem Abitur erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann noch 2 Jahre Theologie studiert, bevor es mich dann als quasi Spätberufenen in die Medizin gezogen hat. Ich habe dann in Münster Medizin studiert, die komplette Zeit, und habe dann noch am Universitätsklinikum Münster meine erste Arztstelle gehabt. Arzt im Praktikum hieß das damals noch. Und bin dort das erste Mal mit Epilepsie eben im Rahmen einer Spezialambulanz in Kontakt gekommen und hatte dann die Möglichkeit, während meiner Facharztausbildung 2 Jahre am einem der größten Epilepsiezentren weltweit, nämlich der Cleveland Clinic in Cleveland, Ohio in den USA, 2 Jahre klinisch zu lernen und auch zu forschen, wo ich dann tatsächlich meine epileptologische Ausbildung bekommen habe. Ich bin dann zurück nach Münster, habe dort geholfen, den Bereich Epileptologie aufzubauen. Bin dann 2007 nach Abschluss meiner Facharztausbildung ans Klinikum Osnabrück gegangen. Da bin ich seitdem tätig, habe dann habilitiert und bin jetzt mittlerweile Leiter des Epilepsiezentrums am Standort Osnabrück. Wir haben ein gemeinsames Epilepsiezentrum mit der Universitätsklinik Münster. quasi an zwei Standorten. Und ich bin gleichzeitig auch noch Chefarzt der Klinik für Neurologie hier im Klinikum Osnabrück. Mein Kontakt zur Universität ist nie abgerissen. Und dann eben durch meine Habilitation dort und meine Lehrtätigkeit immer da gewesen und dann durch die gemeinsame Tätigkeit in dem Epilepsiezentrum ja auch weiterhin konstant geblieben.
Ja, spannende berufliche Laufbahn. Ich finde es immer total interessant und ich glaube eben unsere ZuhörerInnen, die meisten stehen ja in den Startlöchern, finden das auch sehr spannend, wie unterschiedlich es ist und wo man überall landen kann und wie man wieder zurückkommt und was man letztendlich dann so machen kann. Jetzt ist es ja kein Geheimnis. Sie arbeiten am Epilepsiezentrum. Ich habe gesagt, wir beschäftigen uns mit Epilepsie. Also heute wird es um Epilepsie irgendwie gehen, logisch. Aber ich glaube, auch wenn es etwas ist, was uns allen irgendwo ein Begriff ist, weil wir vielleicht Freunde, Familie, Bekannte haben, die eventuell Epilepsie erkrankt sind oder man davon mal irgendwo gehört hat, ich glaube trotzdem, dass wir uns erstmal anschauen müssen, was Epilepsie ist und vielleicht auch klären müssen, was ist denn fokale und was ist denn generalisierte Epilepsie, denn wir werden uns ja im späteren Verlauf konkreter eher mit der fokalen Epilepsie beschäftigen. Und um dahin zu kommen, würde ich Sie, Herr Kellinghaus, gleich mal zu Beginn bitten, uns da ein bisschen mitzunehmen und Licht ins vielleicht nicht ganz so Dunkle zu bringen.
Will ich gerne machen. Die Epilepsie ist keine Erkrankung wie die Tuberkulose oder andere Erkrankungen, wo man klar einen Erreger hat oder eine Ursache hat und dann hat man einen ganz klaren Verlauf und eindeutige Behandlungsmöglichkeiten. Die Epilepsie ist eigentlich das, was wir in der Medizin ein Syndrom nennen. Das heißt, da gruppieren sich sehr unterschiedliche Erkrankungen, deren Hauptsymptom oder Hauptbeschwerde oder Hauptmerkmal eben epileptische Anfälle sind. Also die Epilepsie definiert sich über die epileptischen Anfälle und ein epileptischer Anfall, das ist eben das, was man ja sieht, das ist das, womit die Epilepsie auffällig wird. Epileptischer Anfall ist erstmal abstrakt geredet eine Episode von gestörter Hirnfunktion. Das Gehirn funktioniert nicht richtig. Warum tut es das nicht? Weil es dort über einige Sekunden bis Minuten eine Fehlfunktion der Verschaltung oder Synchronisation von Nervenzellen gibt. Wir haben ja Millionen von Nervenzellen in unserem Gehirn und deren Zusammenspiel ist eigentlich durch sehr, sehr ausgefeilte Mechanismen so geregelt, dass wir eben funktionieren, so wie wir funktionieren, dass unser Gehirn das tut, was es jetzt gerade tut, denken und alles mögliche andere steuern. Das kann gestört werden auf vielerlei Art und Weise. Die Störung, die den epileptischen Anfall macht, ist eine Übersynchronisierung. Das heißt, Nervenzellen machen das Gleiche, obwohl sie es eigentlich nicht sollen. Das passiert auch in gesunden Gehirnen immer mal, aber in einem Gehirn, wo eben das zu einem Problem wird, kann das Gehirn diese kleinen Ausbrüche von Synchronisationen nicht mehr auffangen und es kommt dann zu einer Kaskade von immer weiter um sich greifenden, gleichzeitig funkenden oder sich entladenden Nervenzellen, so wie eine Lawine quasi immer schneller und immer stärker wird, immer mehr mitreißt. So kann man sich das vielleicht vorstellen, eine Lawine elektrischer Entladungen. Die dauert eine gewisse Zeit, das sind in der Regel Sekunden bis Minuten, und hört dann wieder auf. Warum ein Anfall zu einem bestimmten Zeitpunkt und nicht 5 Minuten eher oder später anfängt und warum er tatsächlich dann auch aufhört, das ist tatsächlich noch Gegenstand der Forschung. Man würde meinen, dass man das wissen müsste, weil das ja so grundlegend ist für die Erkrankung, aber gerade da liegt eben der Hase im Pfeffer. Das wissen wir alles noch nicht besonders gut. Das liegt auch daran, dass wir eben die Gehirnfunktion nur sehr eingeschränkt messen können. Am besten könnten wir es unter dem Mikroskop. Da müssten wir es aber aufschneiden und dann funktioniert es halt nicht mehr richtig. Also da kommen wir dann auch gleich schon zu dem Thema. Die Unterscheidung generalisierte fokale Epilepsie ist nicht ganz einfach. Grob gesagt kann man sagen, bei einer generalisierten Epilepsie sind alle Nervenzellen oder ein Großteil aller Nervenzellen der Hirnrinde irgendwie leicht gestört und sind deswegen sehr empfindlich gegenüber so Impulse der Übersynchronisation. Und bei einer fokalen Epilepsie gibt es eine Stelle im Gehirn, von der das Ganze losgeht, also von der die Lawine losgeht. Ja, die fokale Epilepsie ist eben das, wo unsere Forschungsbereiche von Herrn Wolters und mir eben überlappen oder unsere Tätigkeitsbereiche. ja, darüber wollen wir im Zuge dieses Podcasts auch weiterreden.
Ja, das ist wohl wahr. Ich würde sagen, dann starten wir auch gleich schon damit. Herr Wolters, vielleicht mögen Sie uns sagen, wie haben Sie sich vielleicht auch gefunden und wie kamen Sie auf Ihre jetzige Forschungsfrage? Oft gibt es ja auch nicht die eine Forschungsfrage. Was ist quasi Gegenstand Ihres Forschungsbereichs? Wo liegt die Überlappung, die Herr Kellinghaus gerade schon angesprochen hat?
Als ich 2005 nach Münster zurückkam, da war, glaube ich, Christoph schon da. Wir sind so ungefähr zur selben Zeit angefangen. Christoph in der Neurologie und ich am Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse. Wir haben natürlich gemeinsame Methoden, die wir einsetzen, zum Beispiel die Elektroenzephalographie. Wir an unserem Institut haben aber auch die Magnetoenzephalographie. Das ist das magnetische Korrelat des elektrischen Feldes, was wir aufzeichnen können. Christoph hatte sicherlich ein Interesse für seine Klinik auch MEG zu nutzen. Und ich hatte ein sehr großes Interesse, unsere Methodik, die wir entwickelt hatten, in diesem Symbio-Projekt in die Anwendung zu bringen, in die klinische Anwendung zu bringen. Und so sind wir zusammengekommen. Wir haben also einen fokalen Epilepsie-Patienten. Ich weiß noch, das war ein Junge, der war 16 Jahre alt. Den haben wir bei uns untersucht. Wir haben also kombiniert Elektroenzephalographie und Magnetoenzephalographie aufgezeichnet. Bei der Elektroenzephalographie hat man Elektroden an der Kopfoberfläche, die werden mit Gel aufgeklebt. Das machen medizinisch-technische Assistenten standardmäßig, sowohl in der Neurologie als auch bei unserem Institut. Und mit dieser aufgeklebten Elektrodenkappe geht man dann in ein Gerät, das MEG, also der Magnetoenzephalograph. Das ist ein steifer Helm. Man kann sich das so vorstellen wie so eine Trockenhaube beim Friseur. Man setzt sich also in diese Trockenhaube rein und innerhalb dieser Haube, wir nennen das der Dewar, in diesem Dewar sitzen 275 Gradiometersensoren, also Magnetfeldsensoren, die den magnetischen Fluss aufzeichnen in Millisekundenschnelle oder mit einer sehr hohen, wir nennen das die Samplingrate, also in jeder Millisekunde greifen wir an 275 Sensoren einen Feldwert ab, sodass wir dann von einem Epilepsiepatienten, der dann liegt in unserem Gerät mit der Elektrodenkappe in dem MEG, epileptische Aktivität aufzeichnen können. Und zwar in einer sehr hohen zeitlichen Auflösung. Das ist der spezifische Vorteil der EEG- und MEG-Forschung. An diesem Jungen konnten wir dann eine Stunde lang haben wir kombiniert EEG und MEG gemessen. Oft wird gedacht, dass die eine der Methoden, das MEG, in Konkurrenz zu der anderen Methode, das EEG, steht. Das stimmt aber nicht. Die beiden Methoden sind komplementär. Die sehen unterschiedliche Aspekte der zugrunde liegenden Quellaktivität. Wir haben also an diesem Jungen EEG und MEG kombiniert aufgezeichnet. Christoph als Epileptologe ist ausgebildet, die Daten zu lesen und zu markieren. Christoph hat also die Daten auf interiktale und iktale Aktivität untersucht. Also interiktal, interictus heißt zwischen diesen Anfällen, zwischen Anfällen, und iktal heißt Anfallsaktivität. Soweit ich mich erinnere, hatten wir keinen Anfall von dem Jungen. Wir hatten nur interiktale Aktivität. Das wurde von Christoph markiert. Ich habe dann die Daten nehmen können. Wir haben gemeinsam geschaut, wie viele interiktale Spike-Wave-Komplexe wir übereinander legen können, das heißt mitteln können, um das Signal-Rauschverhältnis zu verbessern. Also das haben wir zusammen gemacht, um dann ein sehr gutes Signal darzustellen, wo man dann im nächsten Schritt schauen kann, wo könnten im Gehirn denn die Quellen liegen, die dieses Signal erzeugt haben. Bei dieser Thematik kommen wir dann zu der Quellenanalyse. Das ist das, was Mathematiker beitragen können. Die Quellenanalyse hat ein inverses Problem. Das inverse Problem ist also, den Datensatz dieses Jugendlichen mit Epilepsie zu messen und herauszufinden, wo und in welcher Orientierung im Gehirn die Aktivität lag, die diese Signale erzeugt hat. Und das Vorwärtsproblem ist, da simuliert man mit großen Rechenprogrammen die Maxwell-Equations, also die Maxwell-Gleichungen. Wenn man einen Strom im Gehirn kennt, dann kann man zu diesem Strom das EEG und das MEG simulieren. Man kann also für einen Strom die Ausbreitung der elektrischen Felder und der magnetischen Felder im Kopfvolumenleiter berechnen. Und diese Vorwärtsproblematiken sind im inversen Problem eingebettet. Und das alles zusammen nennt sich die Quellenanalyse. Wir haben also gemessene Daten und können dann mit mathematischen Optimierprogrammen die Quellen rekonstruieren. Wenn es eine fokale Epilepsie ist, haben wir sogar eindeutige Lösungen. Diese Lösungen haben gewisse Fehler. Die Fehler sind sehr stark dadurch begründet, dass unsere Köpfe alle unterschiedlich sind und unsere Köpfe aus sehr vielen verschiedenen Geweben bestehen. Wir können all diese Gewebe gar nicht modellieren. Wir können nur die wichtigsten Gewebe modellieren. Das heißt, wir messen auch Magnetresonanztomographie-Daten von den Patienten. Die segmentieren wir in die verschiedenen Gewebe. Wir weisen den Geweben verschiedene Leitfähigkeiten, elektrische Leitfähigkeiten zu. All das wird für dieses Vorwärtsproblem der Quellenanalyse benötigt. Es bleiben aber Fehler, weil wir zum Beispiel dann Dinge ignorieren. Wir ignorieren zum Beispiel oft in unseren Modellen die Gefäße oder wir ignorieren die Dura Mater, also verschiedene Hirnhäute, sodass wir ein Modell haben, was möglichst realistisch ist, aber es kann nie ganz realistisch sein. Der Kopf hat ja 100 verschiedene Gewebe und wir modellieren vielleicht 6 oder 7, womit wir schon sehr fortschrittlich sind. Weil in der Welt werden Programme verwendet, wo normalerweise nur sehr wenige verschiedene Gewebe modelliert werden, vielleicht 3. So sind wir zusammengekommen. Wir haben also diesen Patienten dann diagnostiziert, auch erfolgreich diagnostiziert. Und vielleicht kann ich jetzt an Christoph zurückgeben. Christoph, erinnerst du dich an diesen Patienten und kannst du sagen, wie es mit diesem Patienten weiterging?
Ja, das kann ich. Vielleicht hole ich noch ein bisschen aus, weil ja man auch verstehen muss, warum betreiben wir eigentlich diesen ganzen Aufwand. Ne? Das ist ja sehr viel technischer, methodischer Aufwand, sowohl technischer von der Hardware als auch methodischer von der Software her, den ihr da betreibt in eurem Institut. Man macht das, weil die Identifikation, wo kommen die Anfälle her im Gehirn, bei einer fokalen Epilepsie, wo ich gerade von sprach. Das ist eben oft ein großes Problem. Das ist manchmal sehr einfach, weil man sieht, da ist ein Tumor und die Anfälle kommen auch daher. Das kann man dann anhand der Anfallssymptome vielleicht schon sehen, manchmal auch am EEG, dass da einfach große Veränderungen an der Stelle sind. Dann ist es relativ einfach. In vielen Fällen ist es aber nicht so einfach. Da gibt es entweder gar nichts, was wir in der Struktur des Gehirns im Kernspin sehen können oder eben nichts Eindeutiges oder mehrere Sachen. Und da kommt dann eben diese Quellenlokalisation ins Spiel, weil ich dann eben neben der bildgebenden Verfahren, Kernspintomographie stellt ja das Gewebe sozusagen optisch dar, die Gewebeeigenschaften, und das EEG, Elektroenzephalographie, und das MEG, Magnetenzephalographie, stellen elektrische Potenziale, also letztlich die elektrische Funktion von Gehirnzellen, von Nervenzellen da. Und die ist gestört, das wissen wir. Und die ist insbesondere gestört eben am Ursprung dieser Anfälle, dem, was wir die epileptogene Zone nennen. Und diese Auffälligkeiten in der Hirnelektrik, in den Potenzialen, die wollen wir lokalisieren. Das normale EEG hat 20 Elektroden und da kann man sich vorstellen, dass man da nicht sehr genaues Bild des Gehirns kriegt. Je genauer ich das weiß, und auch je genauer die zeitliche Auflösung ist, also dass ich in Echtzeit quasi das Gehirn untersuchen kann, ohne dass ich es aufschneiden muss. Das ist im Grunde genommen das, was diese Methode so wertvoll macht. Und das ist der Grund, warum wir eben schnell den Schulterschluss gesucht haben, als ich aus Cleveland wiederkam und eben bei uns ein Programm ins Leben gerufen haben, wo wir eben diese Ursprungszonen der Anfälle operativ entfernen wollten. Epilepsiechirurgie nennt man das. Und diese Epilepsiechirurgie benötigt eben eine ganz genaue Lokalisation. Wo kommen denn die Anfälle her? Wo ist also das Gehirn so unnormal, elektrisch und vielleicht auch strukturell, dass ich weiß, da kommen die Anfälle her, damit ich es operieren kann? Und genau das war bei diesem jungen Mann der Fall. Der hatte epileptische Anfälle, die haben auf Medikamente nicht angesprochen. Und wir wussten von den Vordaten her, von dem Ablauf der Anfälle her und auch von den normalen EEG-Untersuchungen, dass es eine fokale Epilepsie ist. Und dann war eben die Frage, wie behandeln wir ihn weiter? Geben wir ihm neben dem fünften Medikament noch das sechste, siebte, achte dazu? Die haben Nebenwirkungen, wirken oft auch nicht gut genug. Oder unternehmen wir die Anstrengung, das zu operieren? Und das im Zuge dessen haben wir gemerkt, mit den Standardmethoden kommen wir nicht weiter. Und da kam eben jetzt diese Technik des Magnetencephalogramms kombiniert mit dem EEG ins Spiel, wo wir das dann doch viel genauer bestimmen konnten, wo die Anfälle herkamen. Und dann ist der Patient eben von den neurochirurgischen Kollegen in Münster operiert worden. Er hat die Operation sehr gut überstanden. Das war auch keine riskante Operation, sondern eigentlich eine, wo ein Neurochirurg sagt, ja, das ist nicht ganz unaufwendig, aber jetzt nicht riesig riskant. Und er ist seither anfallsfrei, nachdem er jahrelang Anfälle hatte und Medikamente gar nicht gewirkt haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, konnten wir sogar die Medikamente hinterher absetzen. Das ist nicht selbstverständlich und das klappt nicht immer. Das Entscheidende ist aber, dass die Anfälle wegfliegen. Und das war bei diesem jungen Mann der Fall.
Klingt beeindruckend und auch, ich finde irgendwie total faszinierend. Sie kommen beide zurück und dann kommt dieser Patient. Das ist ja schon fast ein absoluter Zufall und Glück im Zufall. Und dann treffen Sie beide auch noch so perfekt zueinander und das funktioniert dann auch so gut und ist gleich beim ersten Patienten dann ja auch offensichtlich so ein großer Erfolg gewesen. Das muss ja eine unfassbare Motivation gewesen sein, um dann zu sagen, jetzt geht's los. Und Sie sind ja nun seit mehr als 15 Jahren auch in diesem Duo. Ich weiß, Ihre Forschungsgruppe ist noch viel größer. Dessen bin ich mir bewusst, aber Sie sind ja immer noch dabei. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon ganz viel gehört zum Ablauf und ich glaube, für viele ist es trotzdem noch ein bisschen grob. Ich würde deshalb erstmal ein bisschen anders mich daran nähern. Das kennen viele schon aus dem Podcast und von mir. Ich frage immer gerne da, wo es vielleicht unangenehm ist, was sind denn Herausforderungen? Wo funktioniert es vielleicht noch nicht so gut? Was sind Problematiken, auf die Sie stoßen? Was sind vielleicht erste Ansätze, wie man diese lösen möchte? Herr Wolters, vielleicht starten Sie mal. Was sind Herausforderungen in Ihrem Forschungsbereich?
Ich klaue mal, Christoph, ein Thema, aber schneide es nur ganz kurz an. Bei der Epilepsie ist es natürlich so, wenn wir interiktale Aktivität rekonstruieren, vom Zonenkonzept her rekonstruieren wir dann die irritative Zone. Und die muss nicht unbedingt mit der epileptogenen Zone überlappen. Das ist eine große Herausforderung. Vom Methodischen her, das ist ja die Arbeit meiner Arbeitsgruppe. Also zu dem ersten Thema kann Christoph bestimmt gleich noch ein bisschen mehr sagen. Ansonsten, was die Methodik anbelangt, ist es so, wir nutzen finite Elemente-Methodik. Die Quellen im Gehirn werden recht fokal, also wir reden ja über fokale Epilepsie, das heißt, wir haben fokale Quellen zu modellieren. Die Maxwell-Gleichungen führen auf eine partielle Differentialgleichung, die zu lösen ist. Diese partielle Differentialgleichung hat, wir nennen das springende Koeffizienten, das heißt, die Leitfähigkeit der verschiedenen Gewebe sind sehr unterschiedlich. Wenn wir die Hirnflüssigkeit nehmen, die hat eine Leitfähigkeit von ungefähr 2 Siemens pro Meter und der menschliche Schädel hat aber nur eine Leitfähigkeit von 0,005 Siemens pro Meter. Diese Leitfähigkeit ist leider zwischen verschiedenen Individuen unterschiedlich. Wir stellen uns mal vor, ein Kind, was geboren wird, das Kind hat noch nicht mal einen geschlossenen Schädel. Da stehen die Fontanellen und die Sutura offen da. Man kann mit dem Finger an den Kopf fassen und man fühlt das Pulsieren. Dieser Schädel, der noch gar nicht recht ein Schädel ist, hat natürlich eine ganz andere Leitfähigkeit als bei einem 70-jährigen Patienten. Und diese Aspekte sind für uns sehr schwer in den Griff zu kriegen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass das Elektroenzephalogramm auf diese sehr niedrige Schädelleitfähigkeit sehr sensibel reagiert. Das heißt, wenn der Patient eine andere Schädelleitfähigkeit hat, als wir sie in unseren Modellen benutzen, dann würden wir große Fehler produzieren. Die Quellen würden viel zu tief liegen oder würden viel zu oberflächennah liegen. Das heißt, wir müssen Kalibrierverfahren entwickeln, die eine Schätzung vornehmen in diesem eh schon von der Komplexität reduzierten Kopfmodell, wo wir weitestgehend 6 verschiedene Gewebekompartments modellieren, müssen wir noch dazu zu diesen 6 Gewebekompartments die wichtigste Leitfähigkeit, nämlich die des Schädels, schätzen für dieses Individuum. Und wir haben Untersuchungen gemacht, wir nennen das die Kalibrierung. Das MEG ist absolut unsensibel für diese Schädelleitfähigkeit. Das heißt, egal welchen Wert wir da nehmen, das MEG ist unverändert. Das heißt, das MEG ist gar nicht sensibel auf diesem Parameter, aber das EEG ist extrem sensibel auf diesem Parameter. Und wenn wir die Komplementarität dieser beiden Modalitäten nutzen wollen und sie gemeinsam einsetzen wollen und auch gemeinsam analysieren wollen, dann müssen wir dieses Problem lösen. Das heißt, auf der EEG-Seite ist die Schädelleitfähigkeit sehr wichtig, einigermaßen korrekt zu setzen. Und beim MEG spielt es keine Rolle. Wir machen das so, wir nennen das Kalibrierung, dass wir dann die Stärke des MEGs nutzen, um den Ort schon mal festzulegen und dann beim EEG die Leitfähigkeit kalibrieren auf diese MEG-Lokalisation hin. Das ist unsere Kalibrierung, das ist etwas Neuartiges, das machen andere Arbeitsgruppen nicht. Dementsprechend wird oft auf Konferenzen gesagt, man sollte MEG und EEG nie gemeinsam auswerten. Wir sind der Meinung, doch, man muss das machen. Und wir haben auch erste Patienten, wo das signifikant entscheidend war, dass man EEG und MEG simultan auswertet. Da geht es um Signal-Rausch-Verhältnisse. Wenn man zwei komplementäre Verfahren einsetzt, wo beide ein sehr beschränktes Signal-Rausch-Verhältnis haben, was bei Epilepsie oft der Fall ist, weil wir nicht so viel Aktivität in dieser einen Stunde aufzeichnen können, kann es sehr entscheidend sein, dass diese orthogonale, für einen Mathematiker orthogonal, für einen Anwender komplementäre Sensitivität dieser beiden Modalitäten zur Verfügung steht. Und dafür haben wir Methoden entwickelt. Das sind diese Kalibriermethoden, das sind diese finite Elemente-Verfahren, die diesen Kopfvolumenleiter, diese partielle Differentialgleichung für den kalibrierten Schädel modellieren können. Da geht man dann ganz tief in die angewandte Mathematik. Da wird es sehr schwer wahrscheinlich zu folgen, da können dann nur noch die Mathematiker folgen. Wenn man eine fokale Quelle auf der rechten Seite einer partiellen Differentialgleichung hat und man hat springende Koeffizienten auf der linken Seite, dann ist das durchaus ein komplexes Problem, wo es sehr komplexe Verfahren gibt. Die habe ich bei meinem Mentor Professor Hackbusch, der ist Leibniz-Preisträger und war damals Max-Planck-Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften gelernt. Es werden schnelle Lösungsverfahren eingesetzt, sowie Multigrid-Verfahren. Ein Aspekt war, als ich am Max-Planck-Institut anfing und Professor Friedrizzi, die Direktorin am Max-Planck-Institut für neuropsychologische Forschung, mich fragte, aber wie lange brauchen Sie denn dann für diese Auswertung? Dann, als ich das dann alles durchgerechnet habe und ihr gesagt habe, zu diesem Zeitpunkt ungefähr einen Monat, dann hat sie mir gesagt, das ist absolut nicht zu nutzen. Ihre Doktorarbeit sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen, das in überschaubarer Zeit ausrechnen zu können, sodass Psychologen und Mediziner das auch nutzen können. Und wir haben das von diesem einen Monat mit verschiedenen neuen mathematischen Ideen, mit Multigrid-Verfahren, mit Transfermatrizen, um Faktoren verschnellern können, sodass das jetzt, also man braucht vielleicht eine Stunde jetzt auf einem modernen Rechner, dasselbe durchzurechnen mit einer noch höheren Genauigkeit, als das damals ging. Das sind die Arbeiten, wo wir sehr viel Zeit reinstecken. Vielleicht übergebe ich jetzt an Christoph, weil das mit der irritativen und der epileptogenen Zone, das benötigt sicherlich noch weitere Erklärungen.
Genau, da sind wir bei der Komplementarität, ne? Bei dem, was du gerade gesagt hast, bei Multigrid und Matrizen, hast du mich schon verloren, wahrscheinlich auch viele andere. Aber das ist ja nicht schlimm. Dafür gibt's ja dann den Mediziner, der dann von einer ganz anderen Seite kommt. Ich will so ein bisschen erklären nochmal, was dieser Aufwand eigentlich für uns bedeutet oder was der für eine Bedeutung hat, auch für die Lösung der medizinischen Probleme. Es ist eben so, ich habe das so ein bisschen einfach oder vereinfacht natürlich dargestellt. Es gibt einen Punkt im Gehirn oder eine Stelle im Gehirn, wo die Anfälle losgehen. Und das Problem ist eben, ich weiß es nicht ganz genau wo. Selbst bei einem Tumor ist es so, dass zum Beispiel nicht der Tumor selber diese elektrischen Abnormalitäten macht, sondern die Randzone, wo der Tumor in normales Gewebe übergeht. Und wenn der Tumor groß ist, ist es natürlich belangvoll zu wissen, wo denn genau geht's los für den Chirurgen, um dann eben die OP zu planen. Und noch bedeutender ist das eben, wenn ich gar nicht so einen richtigen Anhalt habe, irgendwie ein großer Tumor oder so, wo alles klar ist, sondern wenn das eine kleine Narbe ist oder eine kleine Gehirnmissbildung, die ich erstmal auch Mühe habe, in der Kernspintomographie überhaupt zu sehen, wenn ich keine Hypothese habe, wo es denn wirklich sein kann. Das Gehirn ist groß und wenn ich jetzt eine 2-3 Millimeter große Narbenzone sehen will, dann schaffe ich das vielleicht nicht, wenn ich nicht eine Ahnung habe, wo ich genau hingucken muss. Und da brauche ich eben die andere Information. Ich habe ja Information, die ist aber eben nur überschaubar genau. Ich habe zum Beispiel die Information aus dem Anfallssymptom. Das heißt, das, was der Patient im Anfall macht, gibt mir natürlich einen indirekten Aufschluss darüber, wo gerade der Anfall ist. Das heißt, wenn jetzt meine rechte Hand zuckt, dann weiß ich, jetzt gerade ist die hauptelektrische Erregung auf der Gegenseite, nämlich auf der linken Seite im Gehirn, und zwar da, wo die motorische Steuerung ist. Das ist in der Zentralregion, motorische Rinde nennen wir das. Kann man relativ genau sagen, anatomisch. Aber es kann ja sein, dass der Anfall woanders angefangen hat und dann dahin sich ausgebreitet hat. Also habe ich nur eine Idee, aber noch nicht genau einen Hinweis. Kernspin genau das Gleiche, habe ich gesagt. Entweder finde ich die Narbe nicht oder ich habe so große Zone, dass ich sagen kann, das kann man nicht alles entfernen. Ich muss schon genauer werden, dann stehe ich eben auch wieder da. Wo geht es denn genau los? Dann habe ich das EEG. Das EEG in der Routine mit den 20 Kanälen gibt mir eine Information, die ist vielleicht auf 10 cm genau im Gehirn. Das ist ein Riesenvolumen. Und da kann ich nicht dem Chirurgen sagen, nimm das mal alles raus. Da ist irgendwas Doofes ist da drin. Und dann kommt auch noch der Unterschied. Den Anfall aufzuzeichnen ist ja auch ein Zufall. Der Patient hat ja vielleicht einen Anfall pro Woche. Dann habe ich also 168 Stunden, wo nichts ist, und eine Minute, wo was ist. Sodass ich die Auffälligkeiten im EEG oder auch in der Magnetenzephalographie, also in der elektrischen Aktivität, sind ja nicht die vom Anfall selber, sondern von dem Umgebungsgewebe, was eben elektrisch so verändert ist, dass es diese Störsignale sendet. Aber ob da wirklich der Anfall losgeht oder ob das 3 Zentimeter weiter rechts oder 2 Zentimeter weiter tiefer ist, das weiß ich halt nicht. Ich habe also verschiedene Zonen, das ist das, was Herr Wolters gesagt hat, die kann ich dann benennen, gibt unterschiedliche Begriffe für, aber das, was wir mit diesem normalen EEG und Magnetenzephalographie sehen, sind eben die Auffälligkeiten, die außerhalb des Anfalls passieren. Im Anfall aufzeichnen kann ich mit dem EEG unter speziellen Bedingungen, indem ich die Elektroden festklebe und einfach warte, das geht auch, einfach abwarte unter Video-EEG, also unter Videokontrolle, ob der Anfall passiert. Und ich kann ja auch Medikamente reduzieren oder ich kann andere Provokationsmethoden anwenden, um, sag ich mal, innerhalb einer Woche 2, 3 Anfälle zu haben. Aber ich kann den Patienten nicht eine Woche lang ins MEG liegen. Das ist wirklich nicht möglich, weil, wie Wolter schon gesagt hat, das ist ein abgeschirmter Raum, das ist eine harte Haube. Da kann der Patient vielleicht eine Stunde drin liegen, ohne dass er anfängt, sich hin und her zu bewegen. Und die Aufzeichnung wird dann Quark. Das ist eben dieses Problem von der medizinischen Seite. Wie kann ich das korrelieren, das, was ich in dem MEG in der 60 Minuten sehe, mit dem, wo der Anfall wirklich losgeht? Oder kann ich die Methode so entwickeln, dass ich längere Zeit ableiten kann, vielleicht eine größere Chance habe, auch den Anfall selber mit dieser Methode aufzuzeichnen? Das sind tatsächlich die Herausforderungen, wo es oft scheitert. Also der Patient liegt im MEG, wir haben stundenlang vorbereitet, alles genau überlegt, das Protokoll gemacht, dann liegt er im MEG und es passiert gar nichts. Der hat noch nicht mal irgendeine Auffälligkeit, es ist alles völlig normal. Und dann sitzt halt jemand da, ein Arzt, der guckt sich diese gesamten Daten an. Das sind dann 275 Kanäle MEG plus 64 Kanäle EEG. Eine Stunde, das sind dann also 330 Kanäle und ich kann 30 Kanäle auf einer Bildschirmseite vielleicht noch ganz gut gucken, das ist aber schon viel. Das heißt, ich muss den gesamten Datensatz, wenn ich Pech habe, 11-mal visuell durchgucken. Da bin ich dann ein paar Stunden beschäftigt. Und wenn dann nichts dabei rauskommt, ist das eben auch ein Problem, wo ich eben viel investieren muss und habe vielleicht dann das Pech, dass dann da gar nichts passiert. Dann muss der Patient wiederkommen, dann passiert vielleicht was oder es passiert auch nichts, je nachdem. Manchmal sind auch zu viele Signale da, dann habe ich 1000 Ereignisse in 20 Minuten und muss die ja auch irgendwie dann markieren, damit die gemittelt werden können. Auch das, also diese händische Arbeit, die auf Medizinerseite liegt, das ist das, was wir Ärzte da machen müssen, ist eben tatsächlich nicht unbeträchtlich. Mhm.
Aber ist das überhaupt eine Herausforderung, wo man was wirklich machen kann? Also kann man noch präziser es schaffen, einen Anfall zu provozieren? Macht das überhaupt so Sinn? Oder was sind da für Lösungsansätze, die Sie aktuell verfolgen? Oder ist das eines der Probleme, was ich gar nicht glaube? Ich glaube, so funktioniert die Forschung auch einfach nicht, dass man sagt, Ist nee, halt so. Habe ich noch nicht gehört.
Da haben Sie recht. Von der medizinischen Seite kann man natürlich versuchen, die Messzeit irgendwie zu verlängern. Man kann versuchen, da gibt es eben Versuche, Anfälle zu provozieren, dass die tatsächlich dann im Scanner stattfinden. Das ist aber nicht ungefährlich, weil so ein Anfall kann ja auch tatsächlich mal zu Verletzungen führen. Da ist mit vielen Bewegungen verbunden, sodass das eigentlich im Scanner nur bestimmte Sorten von Anfällen, nämlich die, die keine großen Bewegungen verursachen, aufsteigende Gefühle aus dem Magengegend zum Beispiel, so kann ein Anfall anfangen. Und wenn ich das gezielt provozieren könnte, indem ich ein Medikament verabreiche oder vorher vielleicht irgendeine Art von Stimulation mache, das könnte helfen. Ne? Oder eine genauere Identifikation dieser Zone, wo die Anfälle losgehen, über eine vorherige Applikation von Strom, also von Gleichstrom oder Wechselstrom oder wieder, um dieses Gewebe irgendwie anzuregen, um dann charakteristische Signale zu kriegen. Also das könnte zum Beispiel ein Ansatz sein, der von der medizinischen Seite her verfolgt wird. Ne, methodisch wäre jetzt wieder Carsten dran oder Hardware, Software technisch, was da gemacht werden kann, um das zu beheben oder zu verbessern.
Ja, dann kann ich da mal übernehmen, Christoph, was die Methoden der Hirnstimulation anbelangt. Also du hast jetzt vor allen Dingen erwähnt, eine Hirnstimulation, die vielleicht einen Anfall auslöst. Aber eigentlich wollen wir viel weitergehen. Wir wollen vielleicht eine Hirnstimulation entwickeln, die Anfälle vermeiden kann. Wir arbeiten seit ungefähr 10 Jahren im Bereich der transkraniellen elektrischen und magnetischen Stimulation. Die Methoden heißen TES, also transkranielle elektrische Stimulation, und TMS, transkranielle magnetische Stimulation. Das sind sozusagen die reziproken Methoden zu EEG und MEG. Also dieses Wort reziprok, das stammt von Hermann Helmholtz. Der hat die Helmholtz-Reziprozität entwickelt. Das heißt, die Quellen, die wir bei EEG und MEG im Gehirn hatten, und die Potenziale, die wir an der Kopfoberfläche gemessen haben und die elektromagnetischen Felder, das switchen wir jetzt. Jetzt leiten wir also Ströme an der Kopfoberfläche ein und gucken uns elektrische Felder im Hirnvolumen an. Und zwar elektrische Felder, die so gezielt von außen eingebracht werden, also über Ströme an den Elektroden, dass ein gewisser Bereich, zum Beispiel die epileptogene Zone, die die Epilepsie erzeugt, stimuliert wird. Also wenn wir es schaffen, oder besser gesagt, wenn wir über EEG und MEG und die Quellenanalyse den sogenannten Target-Bereich, also den Zielbereich, die epileptogene Zone lokalisieren können bei fokalen Epilepsien, dann können wir in einem zweiten Schritt über mathematische Optimierung und finite Elemente-Methodik für das Vorwärtsproblem an der Kopfoberfläche Stromverteilungen berechnen, optimieren für diesen Patienten und für diese spezifische fokale epileptogene Zone, sodass die Ströme von außen eingebracht werden über die Elektroden und dann gezielt entlang der Pyramidenzellen in der epileptogenen Zone die Zone inhibieren. Das heißt, die Aktivität in der epileptogenen Zone reduziert und darüber hoffentlich eines Tages den Anfall vermeiden kann. Wir sind noch nicht so weit. Wir testen das aktuell an interektaler Aktivität. Das war das, was Christoph schon erzählt hat, dass wir in EEG und MEG oft Aktivität messen, die zwischen den Anfällen stattfindet. Ob diese Aktivität dann genau aus der epileptogenen Zone auch stammt oder aus dem Randbereich, das unterscheidet sozusagen diese beiden Zonen, die irritative Zone, die den interektalen Aktivitäten unterliegt, und die Seizure-Onset-Zone, die dem Anfallsgeschehen unterliegt. Oft überlappen diese aber, sodass man, wenn man das eine stimuliert, womöglich auch das andere beeinflusst. Da haben wir jetzt eine sehr spannende Patientin gemessen oder erstmals in unserem EU-Projekt, wo wir für diese Zwecke Forschungsgelder bekommen haben, stimuliert. Diese Patientin kam aus dem Epilepsiezentrum Münster Osnabrück, also über Christoph Kellinghaus und über Gabriel Mödl und über Pepe Kovac. in unser Institut. Wir haben EEG und MEG gemessen. Diese Frau hatte eine Broca-Epilepsie. Also Broca ist die Hirnregion, wo Sprache produziert wird. Also wenn die Patientin einen Anfall hatte, dann konnte sie nicht sprechen. Das war so ungefähr so eine Minute lang oder eine halbe Minute lang konnte sie nicht sprechen. Wir haben also EEG und MEG genutzt, um interoiktale Spikes zu messen. Von denen haben wir 1050 in dieser einen Stunde gemessen. Diese 1050 Spikes hatten auch eine sehr ähnliche Topographie, sodass wir sie mitteln konnten, um das Signal-Rausch-Verhältnis unserer Daten zu stärken. Und auf diesem Wege konnten wir dann mit kombinierter EEG und MEG-Quellenanalyse die Bereiche, die irritative Zone rekonstruieren in der Patientin. Wir konnten dann einen sogenannten Zentroid berechnen. Das war also sozusagen der Schwerpunkt, der, wenn wir ihn stimulieren, mit höchster Wahrscheinlichkeit diese irritative Zone inhibieren sollte. Wir haben also dann eine transkranielle elektrische Stimulationskappe mit 8 verschiedenen Einleiter- und Ausleiterorten optimiert. Auch dazu wurden wieder diese finite Elemente-Verfahren genutzt, um dann diesen fokalen Ort nahe des Broca-Zentrums, ungefähr nur ein Gyrus entfernt vom Broca-Areal, zu stimulieren. Unser Experiment sah dann so aus, dass die Patientin 2 Wochen lang, also eine Woche haben wir dann die wirkliche Stimulation gemacht. Dann gab es eine Pause von 5 Wochen und dann wurde in der Woche danach, in der 6. Woche, nochmal eine Woche stimuliert. In einer dieser beiden Wochen haben wir die echte, für sie optimierte Stimulation genutzt. Und in der anderen Woche haben wir einen Placebo genutzt. Wir haben also so getan und sie hatte auch so das Gefühl, als wenn sie wirklich wieder real stimuliert wird. Aber wir haben nur einen Placebo genutzt. Es kam also gar kein Strom in der epileptogenen Zone an oder in der irritativen Zone an. Diese Hirnstimulationen wurden durch Vor- und Nachmessungen Elektroenzephalographie begleitet. Das tägliche Experiment sah also so aus, dass wir eine Stunde EEG aufgezeichnet haben. Dann haben wir 2x 20 Minuten stimuliert, entweder echte Stimulation oder Placebo-Stimulation. Und dann haben wir nochmal eine Stunde EEG gemessen. Und das Ganze in einer Woche reale Stimulation, also 10 EEG-Blöcke a eine Stunde. Und in der 2. Woche die andere Stimulationsart, nochmal 10 EEG-Datenblöcke a eine Stunde. Wir Methodiker haben diese Daten dann randomisiert. Wir haben Zeiten und Daten rausgenommen, haben 3 Epileptologen ausgewählt, die diese EEG-Daten dann markiert haben. Diese 3 Epileptologen haben also immer einen Block von einer Stunde EEG-Daten bekommen, wussten nicht, wann dieser Datensatz gemessen wurde, ob das vor oder nach der Stimulation war, an welchem Tag das war, ob das echte Stimulation oder Placebo-Stimulation war. Die Ärzte waren komplett verblendet, wie auch die Patientin, die ja nicht wusste, in welcher Woche welche Stimulationsart getestet wurde. Diese 3 Epileptologen haben also diese 20 Stunden EEG dann markiert. Also sie haben Spike-Wave-Komplexe markiert. Und wir haben uns dann diese Daten angeschaut, haben sie sozusagen wieder der Zeit zugeordnet und den Daten zugeordnet, der echten und der Placebo-Stimulation zugeordnet und konnten dann feststellen, das ist also nagelneu, muss ich sagen. Die Patientin wird nächsten Montag operiert und diese Daten sind jetzt in der Vorpublikation. Wir schreiben also gerade das Manuskript für diese Publikation. Wir konnten dann nachweisen, dass mit der echten Stimulation die Anzahl der interektalen epileptischen Aktivitäten vor und nach der Stimulation sehr stark unterschiedlich war. Und bei der echten Stimulation war die Anzahl nach der Stimulation signifikant reduziert, während das bei der Placebo-Stimulation nicht der Fall war. Das heißt, wir haben nicht nur diagnostische Möglichkeiten über EEG und MEG und Quellenanalyse zu versuchen herauszufinden, wo im Gehirn die Aktivität resultieren oder herstammen könnte, die wir außen gemessen haben, sondern wir haben auch eine Art therapeutische Möglichkeiten im Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse, die transkranielle elektrische und auch magnetische Stimulation, wo wir von außen über Einleitung von Feldern die Aktivität im Gehirn verändern können. Diese Art von Therapie kann aber auch diagnostisch genutzt werden. Das heißt, wenn wir kontrollieren, wenn wir von außen optimierte Felder einbringen und diese optimierten Felder eine Reaktion hervorrufen, die in unserem Interesse oder vor allen Dingen im Interesse der Patienten und Patientinnen ist, dann ist das für uns wiederum auch eine diagnostische Information, dass wir am richtigen Ort stimuliert haben. Das heißt, dass unsere Quellenanalyse auch helfen konnte und akkurat war. Wenn das nicht der Fall ist, können wir auch wieder Veränderungen vornehmen. Das heißt, man könnte auch eine iterative Vorgehensweise sich vorstellen, dass die Hirnstimulation die Quellanalyse beeinflusst, die Quellanalyse dann wiederum eine weitere optimierte Kappe beeinflusst, um dann zum Schluss eine optimierte Kappe zu generieren, die dann auch wirklich klinischen Erfolg hat. Und das ist unser Ziel. Bisher haben wir in diesem großen Projekt, wir haben also 1 Million Euro Forschungsförderung bekommen vom Bundesministerium für Forschung und Wissenschaft. Diese 1 Million wollen wir einbringen, um aus dieser einen Patientin, die wir sehr erfolgreich stimuliert haben, das ist sozusagen unser Proof of Principle, wir wissen jetzt, wie wir vorgehen können. Für Mediziner ist aber ein Single Case recht wenig. Wir müssen also erstmal eine Gruppe generieren, wo wir erfolgreich stimulieren und Einfluss nehmen, positiven Einfluss nehmen auf die Inhibierung der epileptogenen Zone. Wenn wir daraus also eine Gruppe machen könnten, dann wäre das eine sehr wichtige Publikation. Und dann könnte wiederum auch der nächste Schritt sein, dass man die echte Stimulation, wenn sie denn erfolgreich war und wenn sie besser war als die Placebo-Stimulation, den Patienten anbietet und nicht nur eine Woche anbietet in einem Klinikum. Das ist ja alles sehr teuer. Man muss also ein Zimmer in der Epileptologie, im Epilepsiezentrum buchen oder belegen mit dieser Forschungsstudie. Die Zimmer sind rar, das ist teuer. Das heißt, wir wollen weg davon, dass Patienten nur in der Klinik stimuliert werden können. Und da gibt es auch eine Home Stimulation. Also in dieser Richtung könnte man denken. Das ist aber ethisch wiederum nicht einfach. Dürfen wir eine Kappe berechnen, die optimiert ist für einen Epilepsiepatienten und diese Person selbst oder die nahen Angehörigen stimulieren dann diesen Patienten mit der Kappe zu Hause, ohne Aufsicht, ohne direkte Aufsicht eines Epileptologen? Das ist natürlich ethisch sehr komplex.
Ich habe eine minimale kleine Frage noch, allgemein zu den PatientInnen. Wir hatten jetzt die unterschiedlichsten Forschungsbereiche bereits in unserem Podcast zu Gast, dass es vielleicht Bestandteil einer festen Diagnose eben war und somit gar kein Problem war, PatientInnen zu finden, die in den Forschungsprozess mit integriert werden konnten. Es gab aber auch bereits Forschungsarbeiten, dazu gehören sie definitiv nicht. Die standen noch so am Anfang, da durfte man noch gar nicht aktiv mit PatientInnen forschen. Und ich würde quasi wissen wollen, wie ist das bei Ihnen? Es ist quasi tagtäglich relativ normal, weil es Bestand der Diagnose ist, dass die PatientInnen den Ablauf, den sie jetzt beschrieben haben, durchlaufen? Oder ist es schon so, dass die PatientInnen aktiv dem zustimmen müssen, an ihren Forschungsarbeiten teilzunehmen und dementsprechend diese Abläufe zu durchlaufen?
Also bislang ist das noch keine klinische Routine.
Okay.
Das heißt, es gibt keine Pipeline, wo man sagt, das ist medizinische Normalversorgung und der Patient muss natürlich irgendwie einwilligen in die Untersuchung. Bislang gehen diese Untersuchungen nur im Rahmen von Forschungsprojekten, weil eben dieser Aufwand, wir haben den ja skizziert, sowohl den materiellen als auch den personellen Aufwand, der wird eben in der Krankenversorgung selber nicht abgebildet. Mhm. Das heißt, wenn ein Patient im Krankenhaus liegt, im Universitätsklinikum oder bei uns liegt in Osnabrück und wir sagen so, der braucht jetzt das MEG, und wir treiben diesen ganzen Aufwand, was, wenn man jetzt die Vorhaltekosten plus die Personalkosten wählt, ja Tausende von Euros sind, dann wird das von den Krankenkassen nicht irgendwie extra erstattet.
Ja.
sondern das ganze Institut ist ein Forschungsinstitut, das heißt auch ein Patient, den wir sozusagen dann klinisch auch weiter, wo wir die Informationen klinisch verwerten, ist immer formal Bestandteil eines der mehreren Forschungsprojekte zum Thema Epilepsie am Institut von Herrn Wolters.
Wunderbar. Das war auch schon meine mini kleine Nachfrage. Und jetzt würde ich sagen, freuen wir uns, die ZuhörerInnen und ich, mich darauf, dass wir uns da darüber beschäftigen werden, wie sieht denn dann vielleicht die konkrete Anwendung aus, wenn es in den klinischen Bereich gehen wird? Wie sind vielleicht auch Wünsche und Zukunftsvorstellungen von Herrn Wolters und Herrn Kellinghaus? Und ich finde auch ganz spannend, wie ist denn vielleicht ein normaler Alltag bei Herrn Wolters und Herrn Kellinghaus? Wir haben jetzt schon ganz viel gehört, was sie denn überhaupt alles so machen. Aber vielleicht tauchen wir mal ein und sie nehmen uns mit auf eine kleine Tagesreise und wir gucken mal, was da so alles stattfindet. Und dann bleibt mir erstmal an dieser Stelle nicht mehr zu sagen, als mich zu bedanken für diese sehr, sehr spannende, informative Folge. Und ich freue mich auf bis in 2 Wochen. Tschüss!